Willkommen zur zweiten Staffel vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Diesmal auf meiner Seite sozusagen, also bei The Insider. Ups. Und ich habe mir wieder Gäste eingeladen, unter anderem den Florian.
Hallo, und ich dachte erst, du wolltest sagen, dass wir die Sendung produziert hätten. Das wäre ein bisschen, aber schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, und die Kulturpessimisten, den Christoph.
Hallo, ich grüße auch alle Hörer an den angeschlossenen Empfangsgeräten.
Und den Erik.
Hallo.
Und auch dabei das schöne Studio-Link. Man muss es tatsächlich nochmal erwähnen, also das, was dann später hier zu hören ist, das ist dann die Reihenaufnahme
von Studio Link direkt.
Von also Studio da ist Link nichts. Direkt, genau. Ohne lokale Aufnahmen von irgendwem. Und wir wollen wieder wie letztes Jahr Better Call Saul besprechen, Folge für Folge, weil das ja auch wieder so schön wöchentlich erscheint und da bietet sich es an, meinen Podcast auch wöchentlich dazu zu machen. Und die Podcast-Folgen zur ersten Staffel gibt es beim guten Sting zu hören, stingtalks.de. Da gibt es dann einmal im Menü nochmal einen Button BCS, da kann man die einzelnen Folgen sich anhören oder halt den normalen Feed abonnieren. Da lohnt sich dann auch in die restlichen Folgen vom guten Sting reinzuhören. Hat auch einen internationalen Gast schon gehabt, also eine englische Folge aufgenommen. Und der von Florian ist da auch zu hören und ich auch.
Und ob das jetzt gut ist oder schlecht, müsst ihr selber entscheiden.
Genau, und der Florian ist ein seltener Podcast-Gast dieses Jahr.
Richtig.
Und das Ding ist dann vielleicht beim nächsten Mal dabei. Mal gucken, ich sehe ihn am Samstag wieder.
Jo.
Ja. Was halten wir denn von der ersten Staffel so bisher?
Meinst du von der zweiten
Staffel?
Hä? Was?
Von der ersten Staffel, so kurz Fazit nochmal.
Ah, okay. Die erste Staffel, okay.
Ja, war das Beste, was seit geschnitten Brot passieren konnte. Also ich muss ja fast schon hier ein Sakrileg aussprechen und sagen, Better Call Saul finde ich ein bisschen besser als Breaking Bad, weil es, oder nicht besser, aber so ein bisschen bekömmlicher, weil Better Call Saul auch etwas von der Stimmung leichter ist, etwas mehr mit Comedy aufwartet und das kann man besser schauen als Breaking Bad, was ich neulich nochmal angefangen habe und das doch sehr...
Das ist sehr schwergewichtig, ja.
Ja.
Was mir schon aufgefallen ist, wenn ich das mal dann nebeneinander halte, die erste Staffel Better Call Saul und die erste Staffel Breaking Bad, ist, dass Better Call Saul da um einiges besser startet. Also für mich hatte die erste Staffel Breaking Bad gerade noch sehr viele Längen und hat noch quasi eine ganze Staffel gedauert, um überhaupt erstmal Fahrt aufzunehmen irgendwie. Das ist jetzt bei Better Call Saul überhaupt nicht so. Da ging es gleich in die Action rein.
Ja, ist auch kein Wunder. Bei der ersten Staffel Breaking Bad musste sich das Team ja auch erstmal finden. Wusste gar nicht, dass das so ein Mega-Hit wird. Also das ist ja, bei Better Call Saul hat sich das ja schon erst eingespielt. Ist ja größtenteils das gleiche Team, was dahinter steht. Und die kannten sich dann halt schon über 6 Staffeln.
Mhm. Und du weißt auch, dass der Zuschauer weiß, was ihn erwartet.
Ja.
Ja.
Muss nicht so. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so klar war, was den Zuschauer bei Better Call Saul erwarten wird. Es hieß, es sei mehr Comedy, das Setting schon. Aber ist es ja auch nicht. Ja.
Also es spielt in Albuquerque schon, ne? Ich jetzt nicht so
spielt in Albuquerque. Es sind, aber die einzige Figur, die man ja kannte, war Saul Goodman, der da noch nicht mal Saul Goodman war, sondern noch Jimmy, wie hieß er mit Nachnamen?
Jimmy McGill.
Jimmy McGill hieß und auch noch eine komplett andere Figur war. Also im Grunde tat es so, als kannte man schon Dinge, aber im Grunde wurde man da doch völlig neu reingeworfen.
Der einzige, das zweite bekannte Gesicht oder die anderen beiden bekannten Gesichter, die man so bisher kannte, einmal jetzt fängt es wieder mit dem Namen an. Hector Salamanca, genau. Also,
nicht Hector. Nee, Tuco.
Tuco, genau.
Der Junge ist Tuco.
Tuco, der Alte ist Hector. Der ist, offensichtlich sich in den Jahren nicht viel geändert hat. Und auch nochmal so
Mike ein bisschen Irmentraut.
Anders. Genau, Mike. Ja, also ich fand die erste Staffel ganz gut. Hab jetzt, als ich die dann vor einer Weile nochmal im Stück geguckt habe, so, oh, ist ja schon wieder vorbei. Es waren ja nur 10 Folgen. Fand sie aber so sehr schön und ja, das Tempo angenehm, also dass das quasi, dass dem der Zuschauer eingeführt wurde und gezeigt wurde, wo das alles steht, worum es jetzt geht.
Hm. Ja, und was für mich wirklich noch eine Stärke von der Staffel war, ist, dass man mal endlich hinter die Fassade des Saul Goodman sehen konnte. Also man weiß wirklich jetzt, dass da noch ein Jimmy McGill quasi die ganze Zeit dahinter steckt, der ja auch ja ab und zu mal bei Breaking Bad durchblitzt, aber quasi immer hinter der Fassade versteckt ist. Aber man merkt jetzt auch, was ihn persönlich antreibt und ja, dass er nicht bloß die kalte, harte Fassade ist, die bloß möglichst leicht Geld machen will.
Ja, es ist im Grunde so ein bisschen sein eigenes Breaking Bad. Also er ist ja zu Anfangs wie Walt ein rechtschaffender Bürger, möchte gute Dinge tun als Anwalt und was uns wahrscheinlich erwarten wird, ist dieser Weg zu diesem Saul Goodman, diesem doch verkommenen Winkeladvokaten. Und es ist im Grunde auch so eine Breaking Bad Geschichte, wie sie in einem anderen Ausmaß bei Breaking Bad erzählt wird.
Mhm. Ich finde gerade der Anfang sowohl der ersten als auch jetzt der zweiten Staffel mit dem Schwarz-Weiß und wir sehen ihn ja in der, naja, wie man es auch mal betiteln möchte, Gegenwart.
Zukunft.
Oder Zukunft aus der Sicht, was dann danach folgt. Ja, also, ne? Da erinnert er mich tatsächlich wirklich sehr an Walter White, so irgendwie vom... So, irgendwie das ganze Setting, irgendwie so ein fettiger Typ, so. Er ist fettig, er ist am Ende der Welt, so. Und ihm geht's jetzt nicht so gut. Und das fand ich relativ interessant. Aber nochmal, um auf die erste Staffel zurückzukommen, ich teile soweit eure Einschätzung. Also, es ist wesentlich, sag ich mal, angenehmer, also ohne, dass man jetzt großartig einen Herzinfarkt kriegt, als Breaking Bad zu schauen. Ist im Vergleich zur ersten Staffel von Breaking Bad auch nicht ganz so, ich will jetzt nicht sagen Film, ja doch, eigentlich nicht ganz so filmisch inszeniert. Ich finde, dass Breaking Bad jetzt auch mit der ersten Folge von der zweiten Staffel her, also pro Staffel auf jeden Fall deutlich filmischer inszeniert ist, irgendwie bei Breaking, jetzt bei der Serie, fällt mir das irgendwie sehr auf, dass es irgendwie so ein anderer Stil ist, also auch vom Film her irgendwie, wie es gefilmt ist, ich kann es nicht genau benennen, ich müsste das mal analysieren, aber es stört mich jetzt auch nicht unbedingt, es muss ja auch nicht dasselbe sein, also soll es ja eigentlich auch nicht.
Nee, auf keinen Fall. Und ist natürlich was anderes, aber von der ganzen, ja, vom Feeling her, natürlich, wenn man in der gleichen Location ungefähr spielt, dann hat das auch so ein gleiches Feeling, aber ich finde, dass ja, dass Better Call Saul noch ein bisschen subtiler ist, noch ein bisschen mehr, wie soll man das ausdrücken, diese Geschichte eines Menschen erzählt, der eigentlich versucht, nur Gutes zu tun und das etwas leichter tut als Breaking Bad, ein bisschen, ja, nicht so dem Zuschauer das so reindrücken will.
Ja, das hat nicht ganz so die ganz große Gravitas wie Walter White mit, ja, und ich muss da gucken, wie, und für meine Familie und für meinen Sohn, und ja, wir müssen finanziell wieder auf die Beine kommen. Klar, hat Jimmy McGill auch seinen Bruder da, der mit seiner komischen Elektrosmog-Krankheit, aber das spielt irgendwie trotzdem nochmal einige Klassen niedriger. Das ist zurückgelehnter.
Wollen wir mal in die, oder ich nehme hier so die Moderation ab, aber ja, ich habe das Gefühl, dass es in die nächste Folge geht, in die aktuelle Folge geht.
Ich hatte noch eine gute Idee, wie man die Brücke starten könnte zu der neuen Staffel. Ja, weil nämlich, was fandet ihr eigentlich beim Ende der letzten Staffel so? Weil für mich war das irgendwie schon ein krasser Cut, weil eigentlich war ja dann die Prämisse in dem Staffelfinale irgendwie, ja, Jimmy McGill ist jetzt irgendwie abgeschlossen.
Ja, so, du musst es vielleicht noch mal mir erzählen. Ich habe das vergessen, was am Ende der Staffel passiert ist.
Er hat, ich versuche mich auch gerade nochmal zu erinnern. Er hat,
der Erik hat es gerade geschaut, der kann es euch jetzt erzählen.
Größeren Deal abgeschlossen.
Ja, er hat diesen Sandpiper Crossing Deal, den hat er quasi HHM vermacht und dann hat hier Kim, also seine Freundin, also seine Kumpeline Freundin, hat hier einen Deal gemacht mit einer anderen Firma, weil der Fall selbst für HHM zu groß war, brauchten die noch eine Kooperationsanwaltschaft halt und da wollte sie ihn mit reinbekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hieß, aber da wollte sie ihn auf alle Fälle mit reinbekommen und ja, man sieht ihn dann halt am Ende einfach bloß wegfahren von der ersten Staffel. Man denkt halt einfach, er ist da nicht hingegangen. Er hat gesagt, naja, ich muss mich jetzt von meinen Altlasten befreien, um hier wirklich mal mein Ding durchziehen zu können. Und dann fährt er halt weg.
Ja, und dann machen sie es ja noch mal im Anfang der Folge ein bisschen anders und zeigen ihn, wie er dann wirklich reingeht und auf diese Leute trifft.
Ach, das war das. Ah, okay.
Das und gehofft, ja. Da ihr ja, oder außer Erik jetzt den Better Call Saul Insider Podcast nicht gehört habt, kann ich hier das als meine eigenen Insider-Informationen verkaufen. die hatten das gar nicht so geplant. Also die wussten am Ende der Staffel nicht, wie es weitergeht und haben das erst so quasi während der Planung entschieden, dass dann Saul oder Jimmy da reingeht und fragt, ob das jetzt was mit Kim wird und dann wegfährt.
Ja. Lass uns mal vorher noch zu dem wieder Schwarz-Weiß Beginn kommen,
ja, ja.
Wo man jetzt sagen kann, okay, diese Szenen spielen offensichtlich in der Zukunft, also irgendwann nach Breaking Bad, weil da hingen ja so eindeutig Flitscreens da in dem Laden an der Wand.
Ja, ist ja klar, also das haben sie auch gesagt.
Und das, ja, spielt also irgendwann weit nach Breaking Bad. Irgendwo in der Pampa. Oder so.
Ja, und?
Ja, das fand ich wieder sehr schön, dass sie damit begonnen haben, womit sie in der ersten Staffel auch begonnen haben.
Ja, also das finde ich einen schönen, eine Binnenhandlung oder Rahmenerzählung, wie man es sehen will. Und ja, zeigt auch so ein bisschen. Es ist so interessant auch zu sehen, also eigentlich ist ja Breaking Bad abgeschlossen. Man wird ja nie wieder oder voraussichtlich nie wieder was aus dieser Geschichte erfahren, also wie es wirklich nach Breaking Bad weitergeht. Und dann doch nochmal so einen Blick zu bekommen, wie es halt wirklich nach den letzten Ereignissen weitergeht, das ist doch sehr interessant zu sehen. Das ist auch so ein bisschen wie Star Wars, bevor es von Disney gekauft wurde. Also diese Finalität, dass man weiß, okay, wir werden jetzt wieder was von Star Wars sehen, wie es nach Episode 6 weitergegangen ist. Das war ja gar nicht so klar, ob es da jetzt nochmal so große Nachfolgefilme gibt, bis vor 1, 2 oder 3 Jahren. Wann wurde es gekauft? 4 Jahre, oder?
Ja, schon länger her.
Genau. Also davor war es halt gar nicht so klar. Und ich finde es sehr interessant, dass man da nochmal so einen kleinen Blick reinbekommt, den man gar nicht erwartet hätte.
Es gibt ja dann immer mal wieder im Internet so diese Hoax-Artikel, wo dann so steht, ja, jetzt hier Staffel 6 oder was, Breaking Bad und so.
Ja.
Und dann denke ich mir immer so, also es scheint ja anscheinend irgendwie ein Interesse daran zu bestehen, aber ich frage mich so ganz ehrlich, wer will das denn? So wie es war, ist es doch gut. So, man sollte aufhören, wenn es gerade noch gut ist, da können sich einige Serien was abschneiden. Halt.
Ich glaube, dass da brauchen wir keine Angst haben, dass es das geben wird. Also solange Vince Gilligan noch irgendwie die Herrschaft über Breaking Bad hat, wird er keine Breaking Bad 2 sozusagen machen. Oder wie du gesagt hast, Breaking Bad Staffel 6. Es kann natürlich sein, wenn jetzt Vince Gilligan irgendwie die Rechte, wahrscheinlich besitzt er nicht die Rechte an Breaking Bad, sondern AMC tut es. Und wenn die sagen, wir machen jetzt hier noch eine 6. Staffel, so wie ist ja bei X-Files, kann ja auch irgendwie in 10 Jahren passieren oder 20 Jahren. Aber ich glaube, 20 Jahre wäre auch ein guter Zeitpunkt, um das nochmal aufzugreifen. Also da ist es so abgekühlt, dass man dann irgendwie noch was anschließen kann. Aber ich glaube, in naher Zukunft wird uns das nicht erwarten.
Aber dann können sie in dem Fall aber nicht den dümmsten Fehler des Lebens machen und dann irgendwie so ganz schlecht, übrigens, Walter White, ihm ist nichts passiert. Er lebt immer noch.
Es gab ja die Theorie, dass er da an der einen Stelle im Wagen eingeschlafen ist und den Rest geträumt hat, weil, also Begründung war dann, weil der Rest zu perfekt ablief für ihn. So habe ich das gehört.
Er ist ja gestorben, ist ja nicht perfekt.
Naja, aber
ja, er wollte ja sterben.
Er ist eingeschlafen in dem Auto da in der Kälte und erfroren und alles, was danach passiert ist, hat er geträumt.
Also wenn wir schon über Alternativen...
Wenn er friert, kann er nicht mehr träumen.
Ja, er ist auch tot. Also er ist eingeschlafen und dann erfroren, so rum.
Okay, damit kann ich leben.
Ja, so. Oh, das sind wieder die lustigen Effekte.
Von den alternativen Enden glaube ich sowieso nur an das einzig wahre, an das, wie heißt es, Malcolm mittendrin Ende.
Ja, das war super.
Etwas anderes existiert für mich nicht.
Das war schön, ja. Das hätten sie, ich hab erwartet, dass das am Ende der Szene irgendwie noch, könnte noch mal so hinten rangeschnitten werden.
Re-Release. Ja, aber wir reden schon wieder über Breaking Bad. Wir wollten doch über Better Call Saul reden.
So, wie ging es denn? Warte, ich habe hier eine Parallele mal so ein bisschen vorhin noch geguckt.
Müssen jetzt wieder ein bisschen Spieß hier reinkriegen. Das geht mir hier schon alles wieder viel zu lange.
Ja, nach der Sinnepin-Szene ging es halt dann direkt weiter nochmal mit der er fährt weg und singt Smoke on the Water-Szene und davor halt noch ein bisschen mehr Kontext, was die ganzen Szenen nochmal in einem neuen Licht betrachtet.
Ja, genau. Und dann gehen ja schon weiter. Wir sehen, wie er im Pool liegt. Oder? Ja.
Ja.
Und ich finde es sehr schön, sein Apparatus, den er da hat. Also er hat da irgendwie so einen Schwimmstuhl, wo dann irgendwie sein Trink rein so mit Getränke halt, das ist okay, ist USA. Aber dann hat er so ein kleines Schwimmbrett, wo Nachos und Salsa drauf liegen. Und ich denke mir, ich warte immer darauf, bis irgendwie diese Salsa von dem Tablett rutscht und ins Wasser fällt. Es gibt bestimmt eine Riesensauerei. Ich habe immer erwartet, dass das passiert, aber anscheinend ist das ganz praktisch.
Vorher kam noch unser guter Freund, nämlich Mike.
Der war ziemlich viel übersprungen, so. Weil ich scrubbe es gerade parallel so ein bisschen durch. Ja, ich gucke auch gerade
durch. Also,
ach, deswegen ist die Verbindung so schlecht. Ich schaut alles bei Netflix.
Aber auf einem extra Gerät, also daran kannst du
ja, nicht liegen. Ja, extra Gerät ist bei gleichem WLAN doch wurscht.
Ja, auf jeden Fall, also wir haben dann erstmal nochmal wieder gesehen, wie er da singend weggefahren ist, wie er in sein Anwaltsbüro gefahren ist und da wieder Gurkenwasser
gemacht hat. Genau. Ja, das fand ich eine sehr schöne Szene.
Dann das selbst gebastelte Namensschild von der Tür abreißt mit diesen wunderbar perforierten Lochstreifen. Ja,
Endlospapier. Kennt ihr gar nicht mehr. Das ist wie vom Krieg. Endlospapier.
Ja.
Das habe ich noch benutzt. Meinen Großeltern.
Und dann ging es weiter und da dachte ich auch so, hä, Moment, die Szene hatten wir doch auch jetzt schon. Und dann kommt aber ein völlig überzogenes Auto, so ein Hammer und denkt so, okay, hat er sich jetzt...
Das stimmt, der kam ja dann auch noch.
Hat er sich jetzt von dem Geld erstmal schön übertriebenes Auto gekauft und Mike verklickert ihm...
Aber da musst du vielleicht auch erstmal noch kurz erklären, über wen du jetzt gerade redest.
Ja, also, ich habe den... Hat der einen Namen? Nee, ne?
Price.
Also, achso, hier, Mr. Price. Der erste, neue Auftraggeber von Mike. Der da, was waren das, irgendwie Medikamente?
Ja, der ist IT-Angestellter bei einem pharmazeutischen Unternehmen und klaut Oxycontin, ein Schmerzmittel, wovon viele Leute in den USA abhängig sind. Und verklickert das an wen er, ich glaube, ist das jetzt...
An Nacho verklickert er das.
An Nacho, genau. Und der ist der Untergebene von...
Tuco.
Okay, so ist die Hierarchie.
Und Nacho macht das aber unwissend von Tuco aus irgendwie, ne?
Okay. Also.
Ja, genau, ja, das erklärt sein. Mike in der ersten Staffel, dass er sich da erkundigt hat und dass er nicht, dass Tuco, dass Nacho da nicht will, dass sein Boss das spitz kriegt, weil das irgendwie bloß so ein Nebenbeigeschäft ist und deswegen soll es so glatt wie möglich laufen. Deswegen hat er auch gesagt, ja, das reicht, wenn ich als Einzelner mitkomme.
Ja, auf jeden Fall sagt Mike, nee, das Auto passt nicht. Also wir wollen uns unauffällig verhalten und da passt das Auto nicht. Mit dem Auto fahren wir da nicht hin und dann sagt er, naja, also der andere kommt ja auch ohne Bodyguard und ja, wozu brauche ich sie dann noch? Läuft ja, ne?
Er sagt diesen, also ich finde diesen Schauspieler wahnsinnig toll, weil er sagt das so arrogant. I'm throwing away good money in the trash. Oder irgendwie so sagt er das.
Ja.
Also so wirklich sehr despektierlich gegenüber Mike und Mike, wie er halt so ist und wie hier Jonathan Goodman auch. Heißt er so? Jonathan Banks, genau. Banks. So wirklich so, oh gut, wenn du mich nicht brauchst, gehe ich halt. Also ich lasse mich hier jetzt nicht bitten.
Das kann man in der deutschen Synchro auch gut rüber.
Und wir alle wissen ja, dass Mike eigentlich immer recht hat und man grundsätzlich auf ihn hören sollte. Es wäre das Klügste, das zu tun. Deswegen auch wieder irresympathisch, wieder das zu sehen. Ich muss sagen, ich finde diese Rolle des... Ja, so, wie soll man den eigentlich nennen? So Luschi, Anfänger, Drogendealer, Verkäufer.
Er ist halt so ein etwas arroganter Walter White.
Ja, das sieht man ja schon anhand des Autos. Also klar, ich hätte mir dann an seiner Stelle auch erstmal was gegönnt, aber nicht so ein dickes Auto. Das ist total auffällig.
Und natürlich, habt ihr das bemerkt, die passenden Schuhe und die passende Armbanduhr.
Ja, die Schuhe fand ich super. Ich so, okay, das ist offensichtlich Farbe der, Fan der Farbe gelb.
Ja, das Problem aber ich ist, frage glaube mich, ob es die Schuhe, ich habe mich gefragt, ob es die Schuhe dazu gab, weil wenn man so ein BMW, so einen tollen BMW kauft, kriegt man ja so eine Kaffeemaschine dazu.
Ja, vielleicht.
Und ich frage mich, ob es die Schuhe zu diesem komischen Hammer dazu gab.
Könnte sein, weil die Schnürsenkel und so sind ja auch farblich passend. Rot. Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt ein Wort für den Typen gefunden. Das ist so ein Möchtegern. Also er würde gerne, aber er ist einfach eigentlich nicht der Typ dafür. Also weder vom Äußerlichen noch sonst so, nicht so das Brain in der Hinsicht. Er denkt, er wäre halt der krasse, kluge Typ, der alles wüsste und könnte und besser könnte. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, der hätte ja das selber gar nicht vernünftig eigentlich hinbekommen. Ich muss aber sagen, dass ich meine, ich kann verstehen, so diese Autoszene finde ich an sich so ganz gut, weil sie halt das transportiert, was das Ding ist, dass er halt keinen Plan hat. So, aber ich finde es etwas zu extrem. Also wenn da wirklich einer in Deutschland oder sonst wo mit so einem Auto auf einmal ankommen würde, da würden die Nachbarn erstmal schon mal gucken. Da wird jeder einfach, also das ist ja wirklich so ein Schlag in die Fresse, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Also wir hätten es auch verstanden, wenn er sich einfach nur ein teures, dickes Auto so gekauft hätte, ohne jetzt diese übertriebenen Applikationen, die natürlich auch gar nicht wieder zu ihm passen, so, also zumindest äußerlich nicht.
Naja, okay, du musst überlegen, das Auto an sich, so ein großer Hammer, wäre in den USA nichts, also es hätte nicht diesen gleichen Effekt gehabt. Man muss ja auch diese Geschmacklosigkeit rüberbringen.
Ja.
Und ich finde, mit diesen Spinning-Felgen und dieser Feuerbemalung, das bleibt im Kopf. Also das vergisst man so schnell nicht wieder.
Ja, stimmt, du hast ja recht, weil man muss das ja, habe ich ganz außen vor gelassen, man muss das ja im Kontext der USA sehen, weil da ja immer so, also nicht solche dicken Autos, aber schon relativ dicke, große, verbrauchende Autos rumfahren. Stimmt, da musste man da dann natürlich noch irgendwie so eine Variation einbauen.
Wir sehen auf jeden Fall dann eine Szene später, warum es eine schlechte Idee war, Mike oder da überhaupt alleine zu erscheinen. Ja.
Da fährt er halt erstmal vor und ja, lässt halt den Typ in sein Auto rein. Das halt irgendwie der dümmste Move ist.
Ich habe ehrlich gesagt mehr von dieser Szene erwartet. Ich habe gedacht, der wird jetzt irgendwie so krass abgezogen.
Ja.
Aber Nacho macht das sehr subtil. Er schaut sich einfach nur an, wo der Typ wohnt. Und das wird ja dann am Ende der Folge nochmal aufgelöst. Aber ich habe jetzt gedacht, da passiert jetzt mehr. Ich finde es sehr schön, dass der Autor der Folge nicht gleich mit dem Hammer rausgekommen ist, sondern gedacht hat, das hebe ich mir noch auf, diese Auflösung dieses Problems.
Aber wollen wir da vielleicht gleich vorspringen und den Handlungsstrang abschließen?
Können wir machen, oder?
Ja.
Also, es wird ja dann bei ihm eingebrochen und wir wissen natürlich alle, wer das war und was geklaut wurde.
Ich habe erst gedacht, dass er irgendwie das Auto irgendwie als gestohlen gemeldet hätte oder so.
Nee, der steht ja noch in der Einfahrt.
Finchi, ja. Also, dass Nacho gesagt hätte, ja, hat einer meinen Wagen gestohlen und so. Oder sich hier den Fahrzeugbrief angeguckt hat.
Naja, wie soll denn das gehen? Da müsste er ja einen Fahrzeugbrief fälschen und den echten Fahrzeug. Nee, das ist. Also ich fand das schon klar.
Weiß nicht, wie es läuft.
Und dann finde ich ja diese, wo er dann die Polizei. Also, wie doof kann man sein, die Polizei dann. Also, ihm war klar, wer das war. Ihm muss es klar gewesen sein. Und er weiß auch genau, was gestohlen wurde. Und dann einfach die Polizei tatsächlich zu rufen und denen zu verklickern, seine Baseballkartensammlung wurde geklaut, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob er das nur vorgeschützt hat oder ob er es wirklich deswegen gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, er hatte wirklich eine Baseballkartensammlung und hat wirklich, will wirklich diese Baseballkartensammlung zurückhaben. Ich kann schon vorstellen, dass er wirklich eine hatte und das nicht so vorgeschützt hat.
Der wirkte da sehr überzeugend, glaube ich auch.
Ja, die Polizisten haben sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas faul ist.
Aber ja, auf alle Fälle ist er Baseball-Fan, das hat man schon gesehen an diesem riesen Plakat und den verschiedenen Modesachen, die da in dem Zimmer hangen.
Ja.
fand ich sehr schön, dass die Polizisten... was die Polizisten dann entdeckt haben?
Ja, die haben halt das Geheimversteck entdeckt und sich ihren Teil gedacht, haben gesagt, der Fernseher wurde nicht geklaut, Auto steht noch da und haben sich halt ihren Teil gedacht. Und ein Polizist war tatsächlich schon mal in Breaking Bad zu sehen.
Oh, okay. Mhm.
Das war in der dritten Staffel, wo Skyler die Polizei gerufen hat und kurz davor war, ihnen zu erzählen, dass ihr Mann ein Drogendealer war.
Aha.
Und einer der Polizisten war auch dort dabei, ich weiß aber nicht wer.
Wie heißt hier unser Kollege noch? Taco?
Tuco.
Nacho.
Nacho. Oder, ach, du meinst Nacho, den
wir richtig, vorher Nacho gesehen haben. Ja. Ja, irgendwas Essbares. So.
Taco und Nacho. Wäre auch gut gewesen.
Also, ich meine, wir gehen ja mal davon aus, dass er jetzt da die verbleibenden, was er da rausgeklaut hat, diese, was waren das eigentlich? Pillen? Weiß es gar nicht. So,
weil
ich habe die Staffel nicht vorher geguckt, leider. Hätte ich machen sollen nochmal. Also, aber das ist ja eigentlich nur eine kurzfristige Sache, dass er die klaut. Das bringt ja eigentlich langfristig nichts, weil er ist doch der Typ, der das immer besorgen kann. Also, wenn er schlau gewesen wäre, oder ich hoffe, dass das vielleicht irgendwie noch so sich entwickelt, dass er ja einfach nur mal die Adresse ausgecheckt hat, so was geht da ab und so, dass er weiß, wo der Typ wohnt und für den Fall der Fälle, falls er ihn mal erpressen muss oder irgendwas anderes braucht, ihn dann in der Mangel haben kann oder so. Weil das ist ja nur eine kurzfristige Lösung.
Als er sich den Fahrzeugbrief da anguckt in der ersten Szene, habe ich auch gedacht, dass das in eine andere Richtung geht, also irgendwie, dass der Typ dann hinten in einem Kofferraum drin landet oder irgendwelchen solchen Scheiß halt.
Ja. Dann kommen wir zu der Pool-Szene. Wo Jimmy dann auch nochmal sagt, nein, er ist kein Anwalt. und macht etwas, was heute ja wahrscheinlich nicht mehr so einfach gehen würde. So Telefon in so einem Beutelchen im Wasser und mal eben einen Anruf annehmen.
Ach, hast du kein Nokia mehr? Oder?
Wird so mit Touchy, also gut, es gibt so wasserdichte Cases schon, aber so.
Lass mich ran, es gibt bestimmt irgendeinen Case. Oder es gibt bestimmt irgendeinen Case, was irgendwie so Buttons oder irgendwie kreiert hat, wo, wenn du dein iPhone rein tust, dass du dann so dicke Buttons auf deinem iPhone drauf hast. Wobei es irgendwie
dumm wäre. Es gibt ja Unterwasser-Cases für iPhones. Ja. Also wird sich Jimmy heute einfach sowas kaufen.
Ja. Dann kommt seine Freundin, Bekannte dazu.
Noch Bekannte, bald Freundin. Noch
Bekannte. Und
ja, und dann kommt erstmal Rinse, aber dann kommt eine wahrscheinlich das Highlight dieser Folge, wie sie den Anwalt, also erstmal kommt dieser 50 Dollar Tequila, mit dem schon Gus Frings versucht hat oder erfolgreich einen Drogenboss vergiftet hat. Falls ihr euch erinnert.
Das kann man bekannt
das war das Geschenk, wo das Gift drin war, wo es dann diese Szene gab, wo er sich hinkniet und sich in die Toilette übergibt.
Mhm. Sehr stilvoll.
Ja, diese Flasche wurde übrigens, haben sie nicht mehr gehabt. Die mussten sie neu machen lassen. Okay. Mit Hilfe von 3D-Druckern. Also sie haben die Form, wo die Flasche dann mit Glas reingefüllt wurde, mit 3D-Druckern gedruckt. Und dann quasi die Flasche reingeblasen. Mhm. Das war mein Insiderwissen dazu.
Wo kriegt ihr denn die ganzen Insider-Informationen her?
Vermute aus dem vorhin erwähnten Podcast.
Und wo kriegen die ihre Insider-Informationen
her? Die machen die Serie.
Achso.
Ja. Wow. Also in der ersten Folge war zum Beispiel auch sogar Bob Odenkirk wieder mit dabei.
Und ja, also am Anfang war immer Bob Odenkirk, Vince Gilligan, jetzt war der Schauspieler, der Price spielt dabei, der Autor der Folge und ich glaube, der Regisseur der Folge war da. Ja. Und zwischendurch sind halt weniger bekannter, also wie She-Horn, also die Kim spielt, ist manchmal da. Also ist ziemlich interessant. Das wird von der Frau gemacht, die Chef-Editor, also wie nennt man das im Deutschen? Schnittmeisterin?
Ja.
Cutterin?
Ja.
Ja, Kelly Dixon. Die hat auch schon einen Breaking Bad Insider Podcast gemacht, aber den kannte ich damals noch nicht, sonst hätte ich den natürlich auch gehört.
Dann machen wir jetzt weiter mit einer Szene und wieder einem bekannten Gesicht aus Breaking Bad. Und diesmal länger als irgendwie wenige Sekunden Screentime.
Da bin ich mir gar nicht mehr sicher.
Oder was?
Den Aktienmenschen da, ja.
Also, wo war der in Breaking Bad?
Na, einmal in der Bank, der da irgendwie vor Walter steht und am Telefonieren ist und da auch schon wieder so, ja, obszön redet. Hier. Und dann trifft ja Walter, ich glaube, in derselben Folge nochmal auf ihn, während er gerade da mit seinem BMW an der Tanke steht und reingeht zum Bezahlen.
Genau.
Und Walter sieht es, hält an, geht zu dem BMW, nimmt sich den Scheibenwischer, klemmt ihn den auf den Motorblock, macht die Motor wieder zu und dann fängt die Karre erst an zu rauchen und der Motor geht hoch.
Ah, das muss aber schon am Ende gewesen sein, oder?
Nee, es war noch relativ zu Anfang.
Okay.
Wie krass einfach die Verbindungen sind. Ich habe auch gedacht, den kennst du doch, ist das der Typ?
Ja.
Aber ich habe das einfach lange jetzt nicht so wirklich gesehen und dachte, ja, ich weiß nicht, ist der das? Ja, doch, der fällt sich so wie der Typ. Das ist echt krass, wie viel die dann doch übernehmen. So, es ist witzig.
Ja, aber ist ja auch, also die machen das wirklich so, die haben ein großes Whiteboard in ihrem Büro hängen, wo alle Namen draufstehen, die sie vielleicht zurückbringen wollen. Und dann überlegen sie, wenn sie die Folgen schreiben, wen sie jetzt nochmal zurückholen. Und wer da halt funktioniert, das sind natürlich alle Schauspieler, die immer Zeit haben, für so eine kurze Rolle nochmal zurückzukommen. Aber finde ich schon interessant, dass sie jetzt auch das aktiv forcieren, also immer so kleine Verbindungen zum Breaking Bad-Universum zu machen.
Ja.
Jetzt gucke ich gerade mal. Ich finde den Move, den Jimmy dann bringt, ist ziemlich stilecht, dann Sleeping Jimmy, könnte man sagen.
Ja, klar, also da wird er jetzt wirklich vollkommen wieder, verfällt er in seine alte Rolle und zieht da Kim mit rein, Und ich finde das, also ich finde das, ich könnte das ja nie, also ich würde da sofort irgendwie ohnmächtig umfallen von einem Adrenalinüberschuss. Aber wenn man das durchziehen kann, ist das bestimmt ziemlich lustig.
Sie spielt da aber auch sehr gut mit irgendwie. Sie ist da ein guter Ersatz für diesen Marco, oder wie ist der Typ?
Ja, ja, Marco.
Sie füllt ihre Rolle da gut aus.
Ja, ich finde das auch so schön, dass diese Szene halt wirklich auch glaubhaft ist, weil du kannst Leuten stellenweise wirklich alles erzählen und es ist echt unglaublich, was man teilweise hinkriegt. So. Also falls man schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, dann denkt man sich, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Unser ja. Freund heißt übrigens, oder die Rolle heißt Ken Wins. Und trat auf in Folge 4 von Staffel 1.
Obwohl die merkwürdigste Story fand ich immer noch in der ersten Staffel, dass mit dieser Münzfalschprägung, dass Kennedy wohl angeblich nach Westen und nicht nach Osten schaut.
Das fandst du ja daran komisch?
Ja, ich kenne mich halt mit dem Münzgeld nicht so aus. Also ich könnte jetzt nicht verifizieren, wie rum er denn überhaupt schaut oder nicht.
Aber ich glaube, in Amerika ist das wahrscheinlich so ein großes Ding, so.
Ja.
Weiß ich nicht, wie Gartenzwerge.
Deswegen sagen die auch oft, hier ist ein, hilft ihnen ein Mr. Washington weiter oder so. Die sagen dann immer die Namen der Personen, die
auf dem
Geldschein sind, genau.
Aber Washington ist auf dem 1-Dollar-Geldschein. Austin Franklin. Also,
war jetzt nur so ein Beispiel.
Oder Lincoln, wenn es was weniger wichtig ist. Ja. Ist.
Und ja, was dann passiert ist, dass sie ihnen kurz gesagt zweimal so einen 50-Dollar-Drinker aus den Rippen leihen.
Nee, oder? Nicht nur, die haben die ganze Flasche leer gemacht.
Die ganze Flasche?
Ja, die kriegen ja am Schluss den Stöpsel von der Flasche, weil sie die Flasche leer gemacht haben.
Genau. Ach, das war das Ding. Okay, jetzt sehe ich es in dem Bild.
Ja, der hat ja nur so Canapés und was dann halt wirklich ins Geld ging. Ich habe mir überlegt, wie viele Shots da drin sind. Das waren bestimmt schon so irgendwie $800, was er dann zahlen musste.
Ja.
Und danach haben sie es sehr subtil gemacht. Also ich finde das auch schön, dass man das nicht jedes Mal explizit noch zeigen muss, bis es dann dazu kommt, sondern man es auch einfach nur andeuten kann und der Zuschauer denkt sich dann schon seinen Teil.
Ja, da bin ich auch ganz bei dem Hoaxmaster, der gesagt hat, dass Sexszenen in Serien und gerade amerikanischen Serien und Filmen immer sehr gestellt aussehen und meistens nicht wirklich was zur Handlung beitragen. Da fand ich das auch gut, dass sie das komplett übersprungen haben und gleich zu dieser wunderschönen Bartszene übergegangen sind, wo Jimmy mit dem Finger von Kim sich die Zähne putzt und sie einfach nur sagt, ja, es ist okay, damit kann ich leben.
Ja. Die fand ich auch sehr schön, die Szene, ja. Das hat so eine gewisse, hat dem Zuschauer gezeigt, wie vertraut die sich schon doch sind.
Ist aber auch der Chemie zwischen Rhea Seehorn und Bob Odenkirk zu verdanken, weil die beiden wirken, sind halt sehr gut zusammen und auch Rhea Seehorn ist eine sehr gute Schauspielerin, die das sehr subtil rüberbringt. Ich sag oft subtil, aber ich finde es auch wirklich, dass sie da diese Beziehung zu Jimmy, auch dass ihn halt sehr, sehr gern hat, auch sehr schön zeigt in jeder Szene, wo sie zusammen sind.
Ja, das finde ich auch sehr schön in der Folge, dass sie das mal voll ausgespielt haben jetzt, dass die beiden mal so viel Screentime zusammengekriegt haben, weil die echt gut zusammen spielen. Und ja, das war mir in der ersten Staffel noch ein bisschen wenig.
Ja, es war zu distanziert irgendwie dann doch, ne? So, also sie auch als Person einfach. Sie hat nicht sich so in die Karten schauen lassen.
Ja. Ich freue mich davon, mehr zu sehen, auf alle Fälle.
Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, was diese Staffel kommt. Wie geht's denn weiter? Also springen wir dann sofort zu der Szene, wo er wieder im Pool liegt, oder kommt da noch was dazwischen?
Na, wir kämen jetzt zu der Szene, die wir vorgegriffen hatten, der Polizeibesuch bei Mr. hier,
Price.
Price. Und genau, danach kommt wieder Jimmy im Pool.
Ja, und da habe ich wieder einen sehr schönen Insider-Effekt. Also das ist ja dieser fette Typ. Und ist euch aufgefallen, was er trägt?
Ja. Ich glaube, du meinst, ich glaube, ich weiß, was du meinst, worauf du anspielst. Das Hemd und das Kettchen oder was?
Nee, das, was er wirklich trägt, also diesen Anzug.
Anzug.
Wenn ihr da gerade rumscrubbt, dann könnt ihr es ja sehen.
Großes Hemd sehe ich.
Das ist ein Onesie, also das ist auch so mit so kurzer Hose noch angenäht, also da schlüpft man wirklich rein. Ja. Und das ist das, was Sean Connery bei Goldfinger an der Szene getragen hat, wo er dann auf Goldfinger in dem Film trifft.
Gucken, ob man das irgendwie sieht.
Also, fand ich sehr schön, dass sie das so wiederverwendet haben, weil das natürlich auch so aus der Zeit gefallen ist. Also wahrscheinlich jemand, der das noch, also damals war das halt so modern, dass er Sean Connery tragen konnte, und vom Alter her ist es so jemand, der das heute immer noch modern findet. Und wenn er so reich ist, hat ihm wahrscheinlich nie jemand gesagt, dass das scheiße ist. Ja, und dann entscheidet er sich ja. Dann kommen wir ja zu
nur noch kurz am Pool. Das ist wieder so ein schönes Detail zu Saul Goodman, wie er einfach so, ja, irgendwie, wie nennt man das, bauenschlau, belesen ist, und das sein Spruch mit der Löwin, dass er da lauert wie eine Löwin, und wo er das dann noch erklärt, ja, dass halt nur die Löwinnen jagen und dass das ein National Geographic Ding ist und dass man schon biologisch korrekt sein muss, wenn man sowas sagt. Und ja, das finde ich einfach schöne Details, die seine Figur weiter ausformen.
Ja, es war auch so ein ganz ganz schöner Gag, der so unerwartet kam. Also so eine bewegende Szene, oder nicht bewegend, aber so eine Szene, die diesen Gag nicht erwartet hat, aber er dann geliefert wurde, und in diesem trockenen Bob Odenkirk-Stil.
Ja, das ist generell nochmal so ein Vorteil, den jetzt Better Call Saul hat im Gegensatz zu Breaking Bad auch. Also die können viel, viel leichter auch mit dem Humor sein und da irgendwas noch in Zwischenszenen und Zwischenaugenblicke reinbauen. Und ja, bei Breaking Bad wirkte das alles ein bisschen aufgesetzt zum Teil. Und ja, jetzt müssen wir aber noch was Lustiges reinbringen. Gerade in der ersten Staffel, wo dann irgendjemand nackt über die Straße läuft, aus dem Kofferraum raus oder sowas.
Ja. Und dann entscheidet er sich ja doch zu der, ich habe jetzt den Namen nachgeschaut, ist Davis in Maine, nach Santa Fe zu gehen, wo er ein Stellenangebot hat. Ja. Und die Interpretation der Szene finde ich ganz nett, dass er erkannt hat, also er möchte kein Anwalt sein, aber um Kim zu behalten, muss er Anwalt bleiben oder Anwalt sein, weil sie erträgt ihn nicht dauerhaft, wenn er halt so als Slippin' Jimmy unterwegs ist, sondern sie erträgt ihn, oder sie können nur darauf zusammen sein, wenn sie beide Anwälte sind. Und deswegen nimmt er diesen Job bei Davis & Maine an, und es geht ihm ja auch da ziemlich gut. Also es ist eine ganz andere Unternehmenskultur wie bei HHM. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Werbevideo, sehr divers, auf einem Menschen, sehr viele, also sehr viele lachende schwarze Menschen. Das hat immer was von so einem Werbevideo. Und er kriegt ja auch dieses, was ich sehr interessant finde, dass er, also anscheinend so Anwälte oder so Leute in großen Firmen ein Budget haben, um ihr Office einzurichten. Das hatte ich auch schon bei The Good Wife, wer diese Serie kennt. Gibt es auch irgendwie so die Geschichte, dass sie irgendwie aufsteigt in der Anwaltsfirma und dann irgendwie $2,000 Einrichtungsbudget hat.
Wobei es bei ihnen, glaube ich, mehr als $2,000 gefühlt da drauf gehen.
Ja.
Also ja, ich glaube, ja so den Tisch, den er sich bestellt hat.
Ja, es ist halt die Frage, ob sie da noch Vorrat haben, ob sie da so ein Lager mit Tischen haben, wie im Weißen Haus.
Oder einfach ein riesiges Lager von allem. So.
Ja, kann ja sein. Es kann ja sein, dass sie irgendwie so einen Keller haben, wo sie so verschiedene Tische drin haben.
Ja, wir machen vielleicht eine Sammelbestellung so.
Obwohl ich diese, also Ich finde, diese Anwaltsfirma, die wirkt so ein bisschen wie thematisch richten oder thematisches Recht. Also so alles so in diesem dunklen Holz und mit diesen Lehmbänken und dieser Lehmverkleidung. Passt natürlich zu Santa Fe, ist natürlich wahrscheinlich architektonisch sehr passend für diese Gegend. Aber es hat sowas wie so ein Themenhotel.
Ja.
Obwohl, ich muss da schon die Set-Designer loben. Also ich fand das sehr schön gestaltet. Also
das ja, vor ist allem, eine Firma,
weil das, wo ich mich auch wohlfühlen würde, wenn...
Ja, vor allem, weil dieses ganze Büro ist ja ein Set, also das ist eine Soundstage. Das fand ich beeindruckend, dass das alles aufgebaut haben und so eingerichtet haben. Okay. Also der Eingangsbereich, kann ich ja wieder mit Insiderwissen glänzen, ist der Eingangsbereich einer Bibliothek in Santa Fe. Wenige Meter von dem Café entfernt, wo sich am Ende die eine Drogenhändlerin und Walter getroffen haben.
Ah, okay.
Cool. Eben, was Stevia getrunken hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Genau, das ist wenige Meter davon entfernt. Mir kam es so ein bisschen vor wie so ein Hotellobby. Also ich habe da nicht an einen Anwalt gedacht, sondern mehr so an ein Hotel.
Ja, so kommt es
mir auch vor. Aber Bibliothek passt natürlich auch.
Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr freu, also auch generell so das ganze Bild ist wärmer, viel freundlicher, nicht so steife Riesenanwaltskanzlei wie halt vorher, ne, und ja, es wird, ich weiß nicht, ob aus guter Manier oder ob sie irgendwie alle begeistert sind von seiner Arbeit, da sehr freundlich begrüßt und kriegt dann gleich offeriert, ja, ein Auto können sie auch haben, wenn sie möchten, und wenn ihnen das nicht gefällt, dann können sie wieder ein anderes haben. Das Bild auch noch, ne?
Ja, das Bild, was ich eigentlich sehr schön fand, also mir hat es gefallen, weiß nicht, wie es da euch geht, ich fand es sehr interessant. Und natürlich jetzt der Switch. Don't turn off, always leave on. Wo sie dann im Podcast, was ich sehr lustig fand, dazu aufgerufen haben, bitte schickt uns oder bitte macht so Zusammenschnitte, was passiert, wenn dieser Schalter umgelegt wird.
Ja.
Also was, irgendwie was fällt ein Mensch um.
Ist das für eine Lüftung oder was?
Das passiert halt nicht, das ist ja der Gag.
Ja.
Und sie haben dann gesagt, ja, bitte schneide das irgendwie zusammen, sodass irgendwas Lustiges passiert, wenn Jimmy den Schalter umlegt.
Okay. Wobei, ich meine, das wäre zwar ein ungewöhnlicher Ort dafür, aber ich habe gedacht, vielleicht ist das ja mit stillem Alarm und dann passiert in der nächsten Folge irgendwas, da hat er irgendwie den stillen Alarm ausgelöst aus Gründen, wobei der sich normalerweise eigentlich eher am Tisch befinden sollte,
dann ist es eher aus strategischen ein Knopf und Gründen.
Ja.
Einen stillen Alarm würde ich jetzt nicht so bloß positionieren und dann noch was ranschreiben und so.
Ja. Ich nehme einfach an, dass das der Schalter war, wo die globale Erwärmung ausgeschaltet wird.
Also eingeschaltet,
Flut, meinst du? Irgendwie Lüftung oder Jalousie und ja.
Ja, und anscheinend gibt es solche Schalter in den USA öfters. Habt ihr schon mal solche Schalter gesehen, wo drauf steht, nicht klicken oder nicht ausmachen? Habt ihr das
irgendwo schon mal? Ja, gefühlt schon, ja. Also ich meine auch schon in Deutschland sowas gesehen zu haben, so ein, lass mal an, nicht umschalten, danke.
Ja, also es ist halt, nennt man auch gerne einen Hotfix für Probleme, wenn man so merkt, wahrscheinlich gibt es im BER bestimmt 1000 solche Schalter, weil man dann nicht mehr weiß, wie man es richtig rum anmacht, kennen wir ja alles. Und ja, das ist auch das Ende der Folge.
Ja.
Und wir können uns auch denken, der Folgenname ist Switch. Natürlich einmal sehr, sehr, sehr klar, dieser Switch, der am Schluss eine Rolle spielt und dann dieser Switch von Jimmy zu Saul und dieses Hin- und Her-Geswitche von Anwalt, nicht Anwalt und dann doch Anwalt. Also sehr viel Switching in der Folge.
Ja, und mit dem Switch, was sie ja noch im Insider-Podcast auch so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass sie die Szene ja quasi auch am Anfang gespiegelt haben. Dass Saul Goodman klar durch die Tür gegangen wäre und ja, aber jetzt mit seinem neuen Alter Ego traut er sich das nicht mehr.
Ja.
Er ist kurz davor, aber er macht's nicht. Und am Ende zeigen sie es, dass Jimmy es vielleicht auch noch gemacht hätte.
Ja.
Wie fanden wir denn die erste Folge? Also mir hat sie ganz gut gefallen und ich fand es schön, dass man wieder so ja alte Stilmittel aus der von der ersten Folge wieder aufgegriffen haben und nochmal so einen Rückblick gemacht haben, auch übrigens, und auch gleich wieder angefangen haben mit einem bekannten Gesicht, wo man dann aber auch erstmal überlegen muss, so, kenne ich doch.
Erinnerst du dich noch, wie wir letztes Jahr überlegt haben, wann oder ob überhaupt in dieser Folge, in dieser Staffel dann auch mal vielleicht ein etwas mehr bekannteres Gesicht ja, da mal auftauchen könnte?
Aussagen, die ich meine sogar, das waren offizielle Aussagen von Sting, von der Pressevorführung da, Presseevent, dass irgendwie, also wenn überhaupt irgendwie so ab Staffel 2 oder so Walter oder Jesse zum Beispiel auftauchen oder mal durchs Bild laufen.
Einerseits interessant, andererseits fände ich es nicht so gut. Ich finde, das wertet so ein bisschen die Serie, wenn man jetzt so die ganz großen Nummern rausholt.
Wen ich am ehesten demnächst erwarte, ist unser Hähnchenmann. Gus Fring, ja. Weil den scheint er ja, wie so aus Breaking Bad hervorgeht, schon länger zu kennen.
Ja, sowas fände ich gut. Also, dass man diese ganzen Bösewichte wiederholt. Und Gus Frings wäre einfach geil, wenn man den nochmal wiedersehen würde. Aber so jetzt, so die ganz großen Nummer, Jesse, Walter, Skyler, irgendwie Hank oder so, fände ich, das wie gesagt, das entwertet für mich so ein bisschen die Serie dann.
Obwohl ich glaube, dass das dann eher nicht über Saul an sich passiert, sondern eher über die Mike-Storyline. Weil wie wir ihn in Breaking Bad kennenlernen, ist er mit Saul Goodman, wo er sagt, I know a guy who knows a guy. Und irgendwie muss das ja dahin kommen, dass Mike erstmal da in das Business reingeht. Und ich denke mal, dass man dann ihn über den Weg verfolgt. Weil er hat ja jetzt schon angefangen, solche Aufträge anzunehmen mit dem Pillenticker jetzt in der ersten Staffel. Und das wird sich einfach wahrscheinlich ausweiten. Und ja, die Bösewichte werden wahrscheinlich, oder die Dealer werden wahrscheinlich ein höheres Kaliber dann kriegen.
Ja, nehme ich auch so an.
Dann vielleicht irgendwie Hank oder Steve? Wie hieß sein Kumpel? Einen von denen oder einen anderen bekannteren Polizisten in ihren Anfängen sehen.
Ja. Aber Hank, ich weiß, es ist auch natürlich auch die Frage, ob die Schauspieler Zeit und sich das da irgendwie. Also ich meine, Bryan Cranston ist jetzt gerade für einen Oscar nominiert. Aaron Paul ist auch gerade ziemlich am Durchstarten. Also ich weiß nicht, ob die auch nicht mittlerweile zu teuer sind, vielleicht.
Ja.
Obwohl ich mir auch so vorstellen könnte, dass sie es erstmal eher weiter subtil halten und nicht so mit den Personen, sondern vielleicht eher mal ein paar Spielorte einbauen. Zum Beispiel die Tanke, wo Walter White gearbeitet hat oder sowas.
Über Straße, ja. Okay, Florian ist gerade raus, der hat irgendwie technische Probleme.
Okay, also dann sage ich jetzt mal meine Meinung zur ersten Folge. Also ich finde gut, dass sie da viel wieder revidiert haben, was sie am Ende der letzten Staffel so angedeutet hatten. Da habe ich eher gedacht, wo sollten das jetzt hingehen, wenn sie jetzt quasi eine Staffel lang was aufbauen und dann uns dann einfach so mit einem Handstreich wegwischen und nochmal alles neu aufbauen, oder wie soll das jetzt weitergehen? Und das finde ich gut, dass sie dann wieder so ein bisschen zurückgedenkt haben jetzt und Jimmy quasi doch noch Jimmy ist und bei der Firma mit dem Deal anfängt, wie es eigentlich geplant war und so weiter. Das freut mich einfach. Ich will jetzt einfach wieder eloquent argumentierenden Jimmy sehen vor Gericht und vor Klienten, wie er irgendwie versucht, das Menschenmögliche zu machen, um ja die Strafe möglichst abzumildern oder was er auch immer tut.
Ja, mal schauen. Also ich rechne damit, dass irgendwie ja entweder irgendwelche Orte aufgegriffen werden oder mal die eine oder andere Figur so im Hintergrund zu sehen ist, durchs Bild läuft oder sowas.
Ja, ich denke, Orte sind am ehesten oder sind das, was wir am ehesten erwarten können.
Bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Verbindung von Mike, Gus Fring und Saul und Gus Fring zustande kommt. Und dann natürlich auch Saul und Mike.
Na, Saul und Mike kennen sich ja schon.
Ja, aber also wie diese Zusammenarbeit, dass er für ihn arbeitet, zustande kommt.
Ja.
Ja, so. Haben wir noch irgendwas? Oder also?
Also ich bin durch. Also ich habe nichts mehr. Also wenn ihr noch was habt.
Was denkt ihr denn, welche Storys jetzt noch weiterkommen? Also ich denke mal, das Sandpiper Crossing Ding wird noch irgendwie weitergehen, oder?
Ja, kann ich mir vorstellen. Dann natürlich die Geschichte mit Price wird irgendwie noch weitergeführt.
Ich glaube, die Kettlemans sind durch, oder?
Ja, die Kettlemans sind durch, aber ja, ich hoffe auch, dass sie sich irgendwas Neues auch denken. Also ich meine, so ein bisschen Kreativität kann man erwarten.
Er ist ja jetzt bei einer großen Anwaltsfirma und ja. Das mit dem Price könnte sich auch da noch interessant verstricken zum Beispiel.
Ja, und er ist jetzt auch an einem anderen Ort.
Dass er einfach irgendwie Rechtsschutz braucht.
Ja. Er ist ja auch im anderen Ort. Also er ist jetzt in Santa Fe. Vielleicht tut sich da noch was auf.
Ja, und dann würde ich jetzt den Rausschmeißer spielen.
Warte, glaubt ihr schon, dass wir diese Staffel Saul Goodman sehen?
Nein.
Nee.
Also so, ich glaube, das wird so ein Smallville-Ding. Da so ganz am Ende der Serie sein Cape umlegt und abhebt. Nein, dass er dann ganz am Ende zu Saul Goodman wird.
Ja.
Wobei, da würde ich sogar noch diskutieren, ob sie es vielleicht nicht sogar so machen, dass sie noch ein bisschen in Breaking Bad-Territorium reingehen. Dass man quasi hinter den Fassaden mitkriegt, was Saul Goodman alles noch macht, während Walter White halt Koks mischt.
Ja, aber würde ich sagen, das ist wenn wirklich die Serie 6, 7 Staffeln bekommt, was man so in der 6., 7. Staffel machen könnte. Aber ich würde auch schon dann sagen, dann gehen denn wirklich die Ideen aus. Also dann droht das wirklich so zu so einer Wiederverwurstung zu werden. Und dann weiß ich nicht, ob die Serie noch so gut sein wird.
Au. Oh.
Ja, Aua, was aber an sich ist halt die Staffel, ist halt die Serie ansonsten halt eine Sache, die mit einer gewissen Zeit auf alle Fälle begrenzt ist, weil irgendwann ist halt die Timeline auserzählt und irgendwann kommen halt die Breaking-Bad-Ereignisse dazu.
Du kannst das schon strecken, so viel du willst.
Das stimmt.
Ja, also ich wäre soweit durch.
Ich versuche mal den Florian reinzuholen. Das war er nämlich gerade und irgendwie macht sein Rechner auch Schwierigkeiten so generell. Hallo? Eigentlich müsste jetzt laut. Au, nee. Nee.
Und du hast dich jetzt jede Woche vor.
Ja, genau. Also dann, ja, entweder so mittwochs oder donnerstags. Also ich habe jetzt gesehen, wenn die Daten denn stimmen, kommen dann die nächsten Folgen wieder immer dienstags. Und haben es beim letzten Mal so gemacht, dass wir quasi so uns plus einen Tag Zeit geben, um die Folge mindestens einmal zu schauen. Und dann eben die Folge entsprechend besprochen wird.
Ich sag schon mal, dass wenn ich noch mal irgendwann Zeit finde und das weiß, dann melde ich mich noch mal davor und ja, bin ich gerne noch mal dabei. Also irgendwann mal später der Staffel.
Gut, dann wir den Florian jetzt leider nicht mehr nochmal reinkriegen, weil irgendwie Audio-Fu. Sag ich tschüss.
Einmal mit Profis.
Ja. Das kriegen wir noch hin. Am besten irgendwie so einen fertigen Kasten, wo das passiert. Nennt sich, glaube ich, Telefon. Hm. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Zeit.
Ciao. Immer gerne.
Und ja, dann dürft ihr gerne reinhören bei den beiden kulturpessimisten.de, ist das richtig?
die-kulturpessimisten.de. Ah.
Okay.
Immer noch Deutschland. Artikel sind wichtig.
Okay. Und ja, die Folgen zur ersten Staffel findet ihr, wie gesagt, auf stinktalks.de. Und wir hören jetzt als Rausschmeißer, es klappt, das Lied aus der ersten Szene.
Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope that he's doing fine. Heard you told him.